Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haut und Herz, deinem Kinderhaut-Podcast. Felix und ich sprechen heute über ein faszinierendes Thema, das Hautmikrobiom, also die Community von Bakterien, Pilzen und Viren, die auf unserer Haut lebt und die uns Tag und Nacht schützt. Du erfährst, warum Kinderhaut ohne ihr Mikrobiom schutzlos wäre, was ihre zarte Hautflora im Alltag aus dem Gleichgewicht bringt und wie du sie mit kleinen Tricks ganz natürlich stärken kannst. Wie immer gilt, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Für eine individuelle Beratung wende dich daher bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, liebe Tati, und guten Morgen, liebe Herzis.
Einen wunderschönen guten Morgen an euch, Herzis, und natürlich dir, Felix.
Vielen Dank, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir eine ganz spannende Folge für euch vorbereitet, und zwar geht's um die Bakterien auf der Haut. Aber bevor wir voll und ganz ins Thema einsteigen, Tati, erzähl doch mal, wie geht's denn dir eigentlich? Was hast du so die letzte Woche erlebt?
Oh, es war richtig schön, Felix. Wir haben uns nochmal so eine Woche Sonnenurlaub gegönnt, nachdem ja unsere eigentlichen Sommerferien ja sehr verregnet waren, sind wir dann letzte Woche noch einmal nach Mallorca geflüchtet und da war es wirklich extrem schön.
Ich war vor ein paar Jahren auch mal auf Mallorca, Tati, und auf dem Hinweg saß so ein RTL-Moderator neben mir und in dem Flugzeug war auch noch der Sohn vom Howard Carpendale, weiß ich noch. Wie war es bei euch? Habt ihr auch irgendwelche Stars oder Sternchen auf Mallorca gesehen?
Ja, du wirst lachen. Ich meine, ich erkenne die ja wirklich nie. Mein Mann spottet die dann. Aber Sky Dumont war tatsächlich bei uns im Hotel und ansonsten ja Influencer von Social Media, die ich aber zugegeben auch selber gar nicht unbedingt kannte. Aber sie waren ja eindeutig daran zu erkennen, dass sie sich die ganze Zeit selber gefilmt haben und gefilmt wurden und das Ganze sah unglaublich professionell aus und nach viel Arbeit im Urlaub.
Aber ihr habt es euch gut gehen lassen, die Beine hochgelegt und ein bisschen die Sonne genossen.
Du, es war tatsächlich Digital Detox, also Finger weg vom Handy. Ich hatte mein Laptop gar nicht erst dabei. Und ja, habt es unglaublich genossen. Und eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ich meine, ich interessiere mich ja weniger für so Stars und Sternchen als für Hautgesundheit, war so das Sonnenschutzverhalten bei den, es waren ganz viele Familien auch in dem Hotel. Und mir ist aufgefallen, dass gerade Kinder mit helleren Hauttypen, also so Hauttyp 1 und 2, helle Haut, helle Augen, helle oder rote Haare, die waren in der Regel super gut geschützt, also mit Hut und mit UV-Schutzkleidung und regelmäßigen Eincremen. Also wie wir das auch in unseren vergangenen Podcast-Folgen immer wieder besprochen haben, Felix, eins mit Sternchen. Und dann die Spanier selber, da muss ich sagen, da waren wirklich die Kinder teilweise so knack. Braun, die sind da nackt am Strand rumgerannt und hatten wirklich die Zeit ihres Lebens. Aber ja, ich habe da schon so ein bisschen gestaunt und mich gefragt, woran das vielleicht liegt. Hast du eine Idee?
Ich glaube, das ist ganz stark kulturell abhängig, oder? Ich glaube, also das Eincremeverhalten, das hängt ganz stark davon ab, was die Freunde machen, was man so in den Medien hört, wie man geprägt wird. Und ich glaube, dass wir in Deutschland, wo ja auch alle wahnsinnig bleich sind, muss man ehrlicherweise sagen, da besonders sensibilisiert sind. Und in Spanien, wo man vielleicht ein bisschen dunklere Haut hat, vielleicht auch ein bisschen mehr von Natur aus geschützt ist, geht man vielleicht mit dem Thema ein bisschen entspannter um.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, ja, dunklere Hauttypen oder Menschen mit dunkleren Hauttypen kriegen seltener oder erst deutlich später einen Sonnenbrand. Aber trotzdem, wir wissen ja beide, dass es keine gesunde Hautbräune gibt und dass eben diese chronische UV-Strahlung auf der Haut eben langfristig wirklich Schaden anrichten kann. Ja, ich fand es eine sehr interessante Beobachtung.
Kann ich auch total nachvollziehen. Seit wir diesen Podcast zusammen machen, bin ich auch immer am Strand am Schauen, wie die anderen Eltern das so machen und bin dann entweder erleichtert oder schockiert, wenn ich sehe, wie die anderen Kinder vor der Sonne geschützt werden. Aber Tati, lass uns nicht zu sehr am Thema Sonnenschutz hängen bleiben, weil es ist ja schon praktisch Winter. Draußen eiskalt, die Bäume verlieren ihre Blätter und der Herbst steht nicht nur vor der Tür, sondern hat schon längst begonnen. Und wir wollen ja heute über das Thema Mikrobiom sprechen, also über die Hautflora die vielen kleinen Lebewesen, die auf uns leben. Und das finde ich ein super spannendes Thema, nicht nur, weil es einfach wirklich eine große Auswirkung auf unsere Gesundheit hat, sondern weil es auch noch total unerforscht ist und weil da ganz viel noch sozusagen im Dunkeln ist, wo sich die Wissenschaft so Schritt für Schritt vortastet.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Musik und da wird auch schon seit Jahren ganz, ganz intensiv daran geforscht. Aber es ist einfach ein riesiges Feld und das sieht man allein schon, wenn man sich mal die Zahlen vor Augen führt, wie viele von diesen Keimen eigentlich auf unserer Haut so rumfleuchen und kreuchen.
Ja, es ist richtig crazy, oder? 10 hoch 12, also eine 1 mit 12 Nullern, sind die sozusagen, ist eine geschätzte Anzahl von so Mikroorganismen, die bei uns auf der Haut lebt. Das ist eine unglaubliche Menge und ja, die leben auf unserer Haut und haben sich da gemütlich gemacht.
Ja, und ich meine, das sind wirklich also auch eine breite Vielfalt. Wir haben einmal Bakterien, wir haben aber auch Pilze, Viren und sogar so mini kleine Spinnentiere, die Milben.
Das hört sich erstmal ein bisschen gruselig an, wenn man sich so vorstellt, dass da irgendwie so Spinnentierchen auf der Haut leben, oder?
Ja, aber deswegen hoffe ich, dass wir unsere Herzigsten nach dieser Folge quasi begeistern können für die Keime auf unserer Haut, weil sie eben so eine ganz, ganz essentielle Rolle spielen für unsere Gesundheit.
Weißt du, was ich auch richtig geil finde, Tati? Es wird ja oft gesagt, dass die Haut 2 Quadratmeter groß ist. Es gibt ja auch diese Kampagne, die wichtigsten 2 Quadratmeter deines Lebens. Aber wenn man sozusagen jede einzelne Falte und jede einzelne Hautpore noch mit dazu zählt, ist die Haut bedeutend größer und zwar ganze 25 Quadratmeter groß von einem erwachsenen Menschen.
Das fand ich auch crazy, als ich das gelesen habe. Also 25 Quadratmeter, das ist ja wirklich, wenn du quasi jede Schweißdrüse, jede Talgdrüse, jede Ausstülpung, wo ein Haar aus der Haut rauskommt, quasi mitrechnest. 25 Quadratmeter, das ist ungefähr so groß wie meine Studentenbutze damals, also mit Küche und Bad. Das ist echt viel Fläche.
Das ist wirklich wahnsinnig viel Fläche. Eben wie du sagst, wie so eine Studentenwohnung, muss ich mich gleich an meine Studentenzeit zurückerinnern. Ich hatte damals 30 Quadratmeter in meiner ersten Wohnung. Und deswegen hat man da so ein ganz intimes Verhältnis mit dieser Größe. Und so groß ist eben unsere Haut. Und da kann man sich so ein bisschen besser vorstellen, finde ich, warum da überhaupt so viele Bakterien draufpassen. Weil die Haut natürlich auch wahnsinnig sozusagen gefältet ist. Und da geht es mal hoch, mal runter und mal in die Talgdrüsen oder in die Haarfollikel rein. Und da leben eben die verschiedensten Lebewesen auf unserer Haut. Ich glaube, um die 300 Arten sind es, oder?
Ja, die bisher beschrieben sind. Man weiß, dass also Bakterien quasi die größte Untergruppe darstellen mit Abstand. Aber wahrscheinlich wird in den nächsten Jahren wird diese Zahl noch weiter und weiter wachsen. Wie gesagt, da ist die Forschung noch in vollem Gange.
Ich finde ein so ein Thema diesbezüglich auch voll interessant. Und zwar wird ja ganz oft darüber gesprochen, dass die Kinder heutzutage, besonders die in der Stadt aufwachsen, sozusagen zu hygienisch aufwachsen, dass sie deswegen mehr Allergien haben, oder? Da ist irgendwie so die Überlegung, wenn man in der Stadt aufwächst, dann ist es ja irgendwie, da wird immer sauber gemacht und da gibt es irgendwie keinen Kuhstall und keine Tiere wie auf dem Bauernhof, auf dem Land, sondern man ist in einem sehr hygienischen Kontext wachsen die Kinder auf. Und man hat eben gesehen, dass diese Kinder aus der Stadt eher dazu neigen, Allergien auszubilden. Und es hat ja irgendwie auch mit den Bakterien zu tun, oder?
Ja, das ist eine super spannende, ich meine, Hypothese. Ja, es ist also noch nicht jetzt final bewiesen, dass das wirklich was ist. Aber ja, ganz viele Wissenschaftler sind eben überzeugt, dass da was dran ist. Und um das zu verstehen, muss man einmal sich überlegen, was eigentlich die Hauptaufgabe dieser Keime auf unserer Haut ist. Und das ist nämlich, unser Immunsystem zu trainieren. Ja, also quasi auf dieser riesigen Fläche, die ja quasi direkt Kontakt hat mit unserer Umwelt und mit allen möglichen Stoffen in der Umwelt. Und Aufgabe der Keime ist es eben, dem Immunsystem immer wieder Stoffe zu zeigen, zu präsentieren. Die sind überwiegend harmlos, aber manche sind eben auch ja gefährlich, weil sie zum Beispiel Infektionen auslösen können oder weil sie eben Allergien auslösen können. Und durch dieses immer wieder Zeigen und durch diese ständige Auseinandersetzung mit den Stoffen aus der Umwelt wird das Immunsystem ja trainiert und quasi fein getuned, damit es eben ja nicht zu einer übermäßigen starken Immunreaktion, sprich einer Entzündung kommt.
Genau, und wenn eben das Immunsystem, so ist zumindest die Hypothese, wenn das Immunsystem mit zu wenigen Keimen in Kontakt tritt, dann bleibt eben dieses Training aus. Und dann macht das Immunsystem eben öfter Fehler und einer von diesen Fehlern kann eben zum Beispiel eine Allergie sein. Und So macht es irgendwie auch Sinn, oder? Dass Kinder, die eben nicht auf dem Bauernhof aufwachsen, sondern in der sterilen Großstadt, eher ein Immunsystem haben, was ein bisschen überreagiert, was sich nicht so gut auskennt, was einfach nicht so gut trainiert ist.
Genau, was einfach nicht so gut unterscheiden kann zwischen, ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit so dem Wachhund, der quasi nicht unterscheiden kann, ob das jetzt der harmlose Briefträger ist, ja, oder ob das der gefährliche Einbrecher ist, sondern auf beide quasi total aggressiv reagiert. Das ist die Überlegung dahinter, ja.
Ja, finde ich super spannend und macht irgendwie auch Sinn und man kann diesen Gedanken, diese Hypothese ganz gut nachvollziehen, finde ich. Aber sag mal, ganz unabhängig von der Möglichkeit, Allergien auszubilden, warum sind denn diese Bakterien auf der Haut eigentlich so wichtig?
Genau, also wir haben es gesagt, die Schlüsselaufgabe, die Hauptaufgabe ist das Training des Immunsystems, aber sie hat noch viele andere Aufgaben auch. Und zwar spielt sie eine ganz wichtige Rolle für die Hautgesundheit selber, weil sie die Hautbarriere stärkt, weil sie unsere Haut vor Krankheitserregern schützt, ja, indem die guten Keime quasi die schlechten Keime abwehren oder verdrängen. Und sie sind auch wichtig für die Hautregeneration, also alles von Hauterneuerung über Wundheilung, auch da spielen die Keime eine wichtige Rolle.
Du hast jetzt gerade nochmal was angesprochen, was ich auch super spannend finde, und zwar, dass die Bakterien auf der Haut vor anderen schlechten Bakterien schützen. Ich finde, auch das kann man sich super gut vorstellen, oder? Die Haut ist im Prinzip komplett bedeckt von Bakterien und da ist gar kein Platz für schlechte Bakterien sozusagen. Und die Bakterien, die auf der Haut sind, wollen natürlich auch ihren Platz nicht teilen und deswegen sind die ein super Schutz gegen Bakterien, eben die nicht sozusagen, mit denen man nicht gut im Einklang leben kann, weil sie die einfach abwehren, ganz schlicht und ergreifend aus eigenem Interesse, weil sie natürlich diesen Platz auf der Haut nicht teilen wollen. Tati, das bedeutet aber auch, dass es eine ganz wichtige Rolle spielt, welche Bakterien auf der Haut sind. Wir wollen also die sozusagen gut sind, mit denen wir gut zurechtkommen, und die schlecht sind, die wollen wir besser nicht auf der Haut haben. Jetzt ist es aber so, dass wenn eben dieses gesunde Gleichgewicht der Bakterien und anderen Mikroorganismen auf der Haut durcheinander kommt, dann kann es ja auch zu Hauterkrankungen kommen, richtig?
Ja, das ist total spannend. Das ist so ein bisschen wie beim Regenwald, wo wir ja auch wissen, dass je vielfältiger sozusagen die Pflanzenarten sind, desto gesünder ist der Wald. Und wenn man dann anfängt, einfach gewisse Pflanzen wegzunehmen und der Regenwald aus dem Gleichgewicht kommt, dass dann eben auch ja krankmachende Pflanzen sozusagen Überhand nehmen. Und Folge hat das natürlich dann auch wieder auf das Immunsystem. Ja, weil wie gesagt, dieses Training und dieser positive Effekt dann ins Gegenteil verkehren kann. Und es kann sogar so weit gehen, dass dann das Mikrobiom oder die Hautflora eher die Entzündung quasi anschaltet. Und da kann es eben auch zu entzündlichen Hauterkrankungen kommen. Das ist bislang ja gezeigt worden für Neurodermitis, was sicherlich für euch, liebe Herzis, total spannend ist, weil viele von euch ja mit Neurodermitis zu Hause konfrontiert sind. Es gilt aber auch für Akne. Dann gibt es noch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Schuppenflechte, Rosacea, ja, was wir häufiger im Erwachsenenalter sehen. Aber sogar Hautkrebs, manche Arten von Hautkrebs stehen in Verbindung mit einer Hautflora, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das nennt man im Medizinjargon Dysbiose.
Das ist ja echt crazy, oder? Das mit Neurodermitis und Akne, finde ich, das erklärt sich doch irgendwie. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, da hat man irgendwie auch diese entzündeten Stellen, die sind auch oft so ein bisschen infiziert, die können nässen, und da kann man sich Bakterien sehr gut vorstellen. Aber dass Hautkrebs auch mit den Bakterien auf der Haut zu tun hat, das ist mir total neu und das finde ich auch echt crazy.
Ja, ich stelle mir auch da wieder eben diese Schlüsselrolle in der Immunmodulation, also in der Beeinflussung des Immunsystems vor, weil auch beim Hautkrebs ist es ja so, dass da Zellen quasi die genetische Fehler anhäufen, weil das Erbgut da verändert ist und dann eben ja ungezielt wachsen. Normalerweise werden die vom Immunsystem quasi als fremd oder als schädlich erkannt und ja beseitigt. Aber wenn das Immunsystem eben auch hier sozusagen schwächelt, weil es nicht gut trainiert ist, dann bleibt eben dieses Aussortieren von geschädigten Zellen aus und dann können die eben anfangen zu wachsen und tatsächlich auch Krebs bilden.
Total nachvollziehbar, wenn du es so erklärst, aber irgendwie, als ich diese Kombination Hautkrebs und Bakterien auf Dauer zuerst gehört habe, habe ich mir das gar nicht vorstellen können. Aber es macht natürlich total Sinn, dass es eben über das Immunsystem funktioniert. Tati, jetzt haben wir gesagt, dass die Hautflora total wichtig ist. Das bedeutet aber auch, dass man sich wahrscheinlich so ein bisschen um die Hautflora kümmern sollte, oder? Es macht wahrscheinlich Sinn, nicht einfach zu erwarten, ja, das wird sich schon von alleine regeln. So, wahrscheinlich gibt es auch so ein paar Sachen, die man machen sollte oder eher nicht machen sollte, oder?
Auf jeden Fall. Und herzlichst, bevor ihr jetzt also irgendwie euren großen Schreibblock rausholt und jetzt erwartet, dass jetzt hier eine Liste mit 20 Punkten kommt, könnt ihr euch entspannen. Dann auch hier gilt, und das ist ja so ein bisschen mein Mantra bei Kinderhaut, weniger ist mehr. Es geht eben viel darum, dass man das Hautmikrobiom oder die Hautflora ja in Ruhe lässt, ja, und eben nicht aus dem Gleichgewicht bringt.
Bedeutet das dann, dass man sowas wie Desinfektionsmittel nicht verwenden sollte? Weil Desinfektionsmittel töten ja nicht nur die schlechten Bakterien, sondern auch die guten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Beispiel. Genau, wir wollen eben nicht quasi die sterile Haut erzeugen bei unseren Kindern. Es gibt Situationen, in denen es Desinfektionsmittel wichtig, weil man zum Beispiel irgendwelche hoch ansteckenden Erkrankungen, deren Ausbreitung vermeiden will. In so einer Situation macht das natürlich Sinn, aber es macht eben nicht Sinn, zum Beispiel ja jeden Tag eine antibakterielle Seife oder Waschlotion zu verwenden. Ich glaube, ja, da gibt es ja schon auch von der Industrie promoted so Produkte eben, die Körperhygiene betreffen, Seifen, Waschgele, aber auch hier Waschmittel für die Kleidung, wo es immer heißt, also wie hier werden Keime reduziert. Das ist für die absolute Mehrheit an Menschen, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, überhaupt nicht sinnvoll.
Auch ein total wichtiger Punkt. Vielleicht muss man an der Stelle einfach mal sagen, dass man sich vielleicht einfach mit der Hautflora, also den Bakterien, Pilzen, Viren auf der Haut einfach anfreunden muss, oder?
Auf jeden Fall.
Die sind eben nicht dafür da, dass man sie sozusagen auslöscht und wegdesinfiziert und killt, sondern man sollte sich eher der Tatsache bewusst sein, dass man ohne sie eigentlich ganz schön aufgeschmissen ist, weil man eben diese Erkrankungen bekommt, die du vorher schon genannt hast. Und deswegen sollte man eben nicht allzu aggressiv Desinfektionsmittel verwenden und Antibiotika natürlich auch nicht, weil Antibiotika machen ja nichts anderes.
Genau, das ist völlig richtig. Ich meine, auch hier gilt, wenn jetzt euer Kind eine behandlungsbedürftige Infektion hat, zum Beispiel eine Lungenentzündung, ja, dann braucht euer Kind natürlich ein Antibiotikum, im Zweifel natürlich von innen, als Tablette oder als Infusionsbehandlung. Aber man sollte eben das, ja, wirklich streng abwägen, ob das denn wirklich erforderlich ist, ja oder nein, weil eben diese Antibiotika-Einnahme natürlich auch Auswirkungen hat auf das Hautmikrobiom, aber auch auf das Darmmikrobiom.
Und das kann einen eben krank machen, wenn das Antibiotikum die Hautflora durcheinander bringt oder die Darmflora.
Genau, das ist richtig.
Was auch crazy ist, ist, dass es ja auch bestimmt emotionale Zustände gibt, die Bakterien, die Hautflora verändern können, oder?
Ja, Stress. Ich meine, es gibt ja keine Krankheit, wo nicht Stress ja als ein auslösender oder ein verstärkender Faktor diskutiert wird. Aber da gibt es wirklich Studien, die das eigentlich recht schön zeigen konnten, dass erhöhte Stresswerte auch zu einer nachweislichen Veränderung in der Hautflora führen können und eher in Richtung Dysbiose, also Ungleichgewicht führen können. Nochmal, wir reden auch hier von sozusagen Dauerstress. Und nicht, wenn man irgendwie mal den Bus hinterherhetzen musste oder irgendwie mal einen besonders anstrengenden Tag in der Schule hatte. Aber dauerhafter Stress kann in der Tat negative Auswirkungen auf die Hautflora haben.
Super, super spannend, wie alles zusammenhängt, oder? Dass eben die Psyche sozusagen, das emotionale Befinden sogar die Bakterien auf der Haut irgendwie beeinflusst, finde ich total crazy. Noch so ein Thema ist ja auch die Ernährung. Das finde ich ist wieder was man sich schon so ein bisschen vorstellen kann, oder? Dass eben, wenn man bestimmte Sachen isst, dann werden natürlich auch bestimmte Bakterien bevorzugt. Was weißt du dazu, Tati?
Ja, das ist, finde ich persönlich, eigentlich mit den spannendsten Forschungsbereich überhaupt, ist die Verbindung der einzelnen ja, Mikrobiome miteinander, ja? Also das heißt, es gibt eine direkte Verbindung zwischen der Flora auf der Haut und zum Beispiel im Darm. Dasselbe gilt aber auch für die Lunge. Ja? Also es gibt überall auf und in unserem Körper verschiedene ja, Keimfloren, die miteinander direkt kommunizieren und die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen. Und diese Haut-Darm-Achse, da wird ganz viel daran geforscht. Und ich finde, das leuchtet auch total ein, weil wenn man sich mal vor Augen führt, dass ein Mensch in seinem Leben irgendwie 60 Tonnen Essen ja, durch den Magen-Darm-Trakt schiebt und passiert. Also auch da hast du super viel Kontakt zwischen Körper und Umwelt, genauso wie bei der Haut auch. Und entsprechend, ja, wichtig ist die Funktion wiederum fürs Immunsystem.
Das bedeutet, wenn ich ganz viel Burger esse oder ganz viel, weiß ich nicht, McDonald's und Döner, dann würde es eben auch die Bakterien auf meiner Haut negativ beeinflussen und natürlich, wie du schon gerade gesagt hast, auch die Bakterien in meinem Darm.
Ja, du hast jetzt die Negativbeispiele genannt, ja, aber umgekehrt, und das finde ich eben so cool, haben wir eben auch die Möglichkeit, als Eltern über eine darmfreundliche Ernährung, also eine gesunde, ausgewogene Ernährung, nicht nur die Darmflora, ja, positiv zu beeinflussen, sondern eben auch gleichzeitig was für die Hautgesundheit unserer Kinder zu tun.
Und deswegen macht eine ausgewogene Diät eben umso mehr Sinn. Was gehört dazu, Tati? Wahrscheinlich grün, würdest du sagen, oder? Salat, Karotten.
Die Karotten sind jetzt nicht so grün, aber darmfreundliche Ernährung, da gehört einiges dazu. Ja, also Vielfalt ist natürlich immer gut und je vielfältiger und je bunter, desto besser. Schwerpunkt sollte schon sein, eine pflanzliche Ernährung. Also es gibt ja immer wieder so diese Empfehlung, so bis zu 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel in der Woche zu essen. Da tut man sich und seinem Kind auf jeden Fall was Gutes. Und dann natürlich noch so Specials wie fermentierte Lebensmittel, also dein oder unser geliebtes Kimchi, Felix, Sauerkraut, also in der typisch deutschen Hausmannskost, Kefir als Getränk oder auch zum Kochen. Das wären so Beispiele für fermentierte Produkte. Da sind eben auch Stoffe drin, die die Bakterien selber gerne essen.
Mhm. Gibt es denn noch andere Sachen, die ich machen kann, um die Hautflora auf der Haut meines Kindes zu stärken?
Ja, vieles hängt auch einfach so mit der Körper, ja, oder der Hautpflege zusammen. Alles, was die Hautbarriere schädigt, also jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, alles, was zu trockener Haut führt, sorgt eben auch dafür, dass sich die Bakterien und Keime nicht mehr ganz so wohlfühlen auf unserer Haut. Das heißt, ja, zu häufiges Waschen, vor allen Dingen eben mit sehr heißem Wasser, aggressive Seifen, ja, also auch die den pH-Wert der Haut verändern oder die Haut eben oder austrocknende Waschsubstanzen enthalten. Das kann tatsächlich dazu führen, dass sich die Bakterienflora oder die Keimflora verändert.
Was mit Eincremen? Ist das gut für die Bakterien?
Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, wenn jetzt die Hautbarriere geschwächt ist, sprich ich also im Grunde ein Kind hat, was gesunde Haut hat, was aber trockene Haut hat, jetzt zum Beispiel im Winter, dann ja, kann man davon ausgehen, dass mit einer sanften Hautpflege die Hautbarriere gestärkt wird und man damit indirekt auch der Hautflora was Gutes tut.
Tati, was man ja ganz häufig hört, sind ja auch Probiotika, oder? Eben, dass man, ich weiß nicht genau, rechtsdrehenden Joghurt mit lebendigen Lactobacillus-Stämmen kaufen soll, weil die so gesund sind. Gibt es sowas auch für die Haut?
Ja, da wird auch intensiv daran geforscht und Produkte entwickelt mit Probiotika. Also Probiotika sind ja nichts anderes als sozusagen ja Keime, die zu unserer gesunden Hautflora gehören, wie eben den genannten Lactobacillus, den du schon erwähnt hast, den man auch in manchen Joghurtarten finden oder Bifidobacterium als Beispiel. Da ist eben die Idee, dass wenn ich gesunde Bakterien oder mehr von den guten Bakterien in Cremeform auf die Haut auftrage, dass ich dadurch eben das Ungleichgewicht verbessert. Und diese Probiotika, da wird eben gerade ja geguckt, welche Bakterienstämme denn wirklich eine Verbesserung bringen. Und das andere ist natürlich, ich kann diese Probiotika ja theoretisch genauso auch über den Darm zuführen, dann quasi in Tabletten- oder Kapselform und über die Stärkung der Darmflora wiederum die Hautflora günstig beeinflussen.
Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja gerade gesagt, dass es eben schon Sinn machen kann, zum Beispiel Lactobacillen auf die Haut aufzutragen. Soll ich direkt in den Supermarkt gehen, mir Joghurt kaufen, mich damit eincremen oder mein Kind? Oder ist das Quatsch?
Ja, du weißt ja, ich halt nichts davon, irgendwie Lebensmittel auf die Haut zu schmieren. Einfach aus dem Grund, dass man da auch Allergien entwickeln kann, weil sie einfach nicht dafür gedacht sind, dass man sie zur Hautpflege verwendet. Und nochmal auch da, also da gibt es einfach so viele verschiedene Bakterienarten und auch, ja, Mixturen von verschiedenen Bakterienstämmen, die eben untersucht werden. Und man weiß eben leider noch nicht, welche Bakterienstämme in welcher Mixtur, in welcher Vielzahl wirklich langfristig auch Gesundheits- oder positive Gesundheitseffekte haben. Also da gibt es Studien und es gibt auch viele Studien, die einen positiven Effekt haben, zeigen können. Allerdings natürlich auch immer nur für die Dauer der Anwendung. Das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass wenn ich irgendwie 6 Wochen creme, dass dann dauerhaft meine Hautflora tippitoppi ist, sondern es ist ja davon auszugehen, dass das nach kurzer Zeit dann eben auch wieder ins Ungleichgewicht geraten kann, wenn die Störfaktoren nicht behoben wurden. Und so gesehen, ja, also ich würde weder den Joghurt empfehlen, noch kann ich euch leider herzlichst jetzt eine Creme empfehlen, die ihr morgen in der Apotheke kaufen könnt, die gut für die Hautflora ist.
Okay, verstehe, aber ich habe so ein bisschen rausgehört, dass so eine Cremebehandlung mit Bakterien eh nur dann Sinn macht, wenn sozusagen ein manifestes Problem vorliegt. Das bedeutet, wenn das Kind zum Beispiel eben Akne hat oder Neurodermitis oder eine der anderen Erkrankungen, von denen du vorher gesprochen hast.
In den Studien werden natürlich ja Kinder und Erwachsene mit Hauterkrankungen untersucht. Ja, da gibt es jetzt noch wenig Information darüber, wie sich das bei in Anführungszeichen hautgesunden Menschen auswirkt.
Du, ich habe auch das Gefühl, dass das einfach so ein riesengroßes Feld ist, wo einfach noch ganz viel unbekannt ist, aber einfach mega spannend, wie stark eben die Keime auf unserer Haut mit unserer Gesundheit zu tun haben, oder?
Ja, und ich bin auch überzeugt, dass wir in den nächsten Jahren wirklich ganz gezielte Behandlungen bekommen werden, ob das jetzt Cremes sind oder ob das Tabletten sind, ob das Probiotika sind oder irgendwelche Postbiotika. Also das sind dann quasi die Stoffwechselprodukte, die diese Keime produzieren und gar nicht die Keime selber. Das wird ganz, ganz sicher kommen, weil eben die Rolle des Mikrobioms so entscheidend für die menschliche Gesundheit ist.
Ja, ist einfach super interessant, oder? Besonders, weil doch die allermeisten glauben, dass Keime, Bakterien, Pilze, Viren was sind, wo man sich irgendwie schützen muss, die man am besten im Desinfektionsmittel ertränkt. Aber tatsächlich ist ihr Ruf viel zu schlecht und die sind eigentlich super gut und mega wichtig für unsere Gesundheit.
Absolut, Felix. Und ich hoffe, wir konnten jetzt einfach so ein paar Alltagstipps mitgeben, wie ihr zu Hause dafür sorgen könnt, dass die Hautflora und die Darmflora möglichst lange gesund bleibt.
Okay, Tati, super cool. Vielen Dank, dass du die ganzen Infos für uns rausgesucht hattest. Ich fand es total spannend, wirklich super cool. Und jetzt bleibt die letzte Frage wie immer. Was kommt in der nächsten Folge dran?
Jetzt kann ich euch noch gar nicht 100% sagen. Drückt die Daumen. Wir haben nämlich wieder einen ganz spannenden Interviewgast. Und zwar den Dr. Michael Dördelmann, den Chefarzt Deutschlands nördlichster Kinderklinik. Wir hatten ihn schon mal in diesem Jahr bei uns zu Gast. Er ist wirklich ein super erfahrener und sehr, sehr netter Kinderarzt. Und mit ihm wollten wir eigentlich, Felix, mal so ganz ja häufige oder typische Fälle aus der Praxis besprechen von Kindern mit Neurodermitis.
Aber wie Tati schon gesagt hat, es ist noch nicht 100% sicher, ob es wirklich klappen wird bis nächste Woche. Das bedeutet, drückt uns die Daumen und lieber Michael, falls du zuhörst, wir würden uns freuen, wenn du dabei bist.
Mach's gut, liebe Herzis.
Tschüss.
Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Cepia. Die Redaktion übernehme ich, Tatjana Braun. Moderiert wird von Felix King. Aufnahmeleitung hat Florian Bresemner. Die Musik stammt von Felix King und Luke Larson. Ein besonderer Dank geht an die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie und die B. Braun Stiftung. Und natürlich möchten wir dir danken für dein Interesse und dafür, dass du Teil unserer Community bist. Hast du Fragen, Anregungen oder Feedback? Dann kontaktiere uns gerne über den Feedback-Link in den Shownotes. Für weitere wertvolle Tipps abonniere unseren Newsletter Kinderhautkompass. Ansonsten findest du uns jederzeit auf Instagram unter Kinderhautdocs. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Dein Team von Haut und Herz.